Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, trägt dieser Podcast den Untertitel Eine Generation, die fordert. Und heute habe ich mal wieder ein Thema mitgebracht, das ganz konkret die junge Generation betrifft. Es geht ums BAföG und warum die Förderleistung heute immer weniger junge Menschen erreicht und was das über die Bildungsgerechtigkeit in unserem Land aussagt. Die Koalition war sich ursprünglich eigentlich einig. Die Wohnkostenpauschale für Studierende mit BAföG sollte von 380 auf 440 Euro erhöht werden. Und auch der allgemeine BAföG-Satz stufenweise steigen. Nun soll das anscheinend doch nicht kommen. Und auch die Forschungsministerin Dorothee Beer, die sich zu Beginn ihrer Amtszeit noch für das Thema Bildungsgerechtigkeit stark machen wollte, schlug im Interview mit der Funke Mediengruppe plötzlich einen anderen Ton an. Studierende seien sehr privilegiert, sagt sie. Es gebe in Deutschland ja keine Studierendengebühren. Da sei es in Anführungszeichen kein Drama, wenn Studierende neben dem Studium arbeiteten. Ich will heute herausfinden, wie privilegiert Studierende in Deutschland denn heutzutage wirklich sind. Mein Gesprächspartner ist Ulrich Müller. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter politischer Analysen im Gütersloher Zentrum für Hochschulentwicklung. Und er kann sich noch erinnern, mit welchem Ziel BAföG vor Jahrzehnten einmal eingeführt wurde. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Ulrich Müller. Und wir sind drin. Hallo Ulrich, ich freue mich, dass du mit zugeschaltet bist.
Hallo Ronja, ich freue mich auch.
Ich will heute mit dir über das Thema BAföG sprechen und von dir einmal erfahren, warum wurde das überhaupt eingeführt und wann? Denn das ist ja nichts, was es erst seit gestern gibt.
Nee, BAföG gibt es wirklich schon lange. BAföG ist sogar älter als ich und ich bin auch schon 51. Ja. BAföG gibt es seit seit 1971. Das ist so eine Willy-Brandt-Geschichte eigentlich, wenn man das ganz grob zusammenfasst. Und dahinter steckte so die Idee von Bildungsgerechtigkeit. Man hat gemerkt, dass in den 60ern ein ganz verschwindend geringer Teil der Studierenden aus Arbeiterhaushalten kommt oder einen nicht-akademischen Hintergrund hat vom Elternhaus. Das wollte man ändern. Das waren so große Namen, die heute immer noch groß klingen, wie Rolf Dahrendorf, Klaus von Dohnanyi. Das waren so Menschen, die haben es vorangebracht, haben gesagt, hier muss der Staat in die Bresche springen. Wenn die Eltern das nicht ermöglichen können, muss der Staat halt ran. Und das war genau diese Willy Brandt-Ära, 71. Damals übrigens, man wird nostalgisch beim Nachdenken, ein Vollzuschuss. Das heißt, der ganze Betrag des BAföG war geschenktes Geld. Also sehr attraktiv, hat auch sofort durchgeschlagen, hat Erfolg gehabt, was so die Anteil der First Generation Students, würde man heute sagen, betrifft, rasant in die Höhe. Und auch der Anteil der Geförderten war damals teilweise bei 50%. Das ist unvorstellbar. Wir sind heute bei knapp 11.
Und das heißt, man kann wirklich sagen, die Menschen haben damals Vollzeit studiert. Das tun ja heute eigentlich nur noch sehr wenige, denn die meisten haben noch mindestens irgendeinen Nebenjob, wenn nicht sogar zwei, richtig?
Richtig, also die Quote ist nicht ganz exakt zu bestimmen, aber um die zwei Drittel sind das auch, so laut Sozialerhebung des Studentenwerkes, knapp zwei Drittel arbeiten. Gut, man muss aber, wenn ich das noch ergänzen darf, zu Historias BAföG, das ist schon spannend. Man sieht da aber auch, dass das immer so ein Spielball der Politik war, weil es einfach Geld kostet. 71 Vollzuschuss, dann kam die Regierung Helmut Kohl. Die haben gesagt, wir haben nicht mehr so viel Geld, wir machen daraus jetzt ein zinsfreies Darlehen, also ein Volldarlehen. Das war 74 schon, nach wenigen Jahren. Was entsprechend natürlich das weniger attraktiv gemacht hat. Man hat wirklich einen Schuldenberg dann angehäuft, dann wurde schnell eine Grenze eingeführt, der Höchstverschuldung. Und Und irgendwann Regierung Gerhard Schröder hat dann wieder das Modell, was heute noch gilt, umgesetzt, ein Halbdarlehen. Das heißt, man muss heutzutage im Prinzip die Hälfte vom BAföG, vom Zuschuss zurückzahlen, aber maximal 10.000 Euro und 10. Das so als kurzer Abriss noch, weil ich das spannend finde. BAföG war immer in der Veränderung. Das war nicht einmal installiert und alle waren glücklich, sondern das ging hin und her. Und da sage ich auch dazu, es muss ein bisschen drum gekämpft werden.
Und mit welchem Ziel wurde BAföG damals eingeführt?
Das war wirklich Thema Bildungsgerechtigkeit. Also wirklich die Frage, kann jeder studieren, der es vom Kopf her kann, hat ja auch die Möglichkeit, das finanziell umzusetzen. Da hat man gemerkt, da gibt es Hürden und da hat der Staat sich in der Verantwortung gesehen, das ist damals typisch SPD gewesen, hat gesagt, dann müssen wir es denen ermöglichen, notfalls mit staatlichen Mitteln. Dieser Grundgedanke, den vermisse ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, heutzutage.
Und würdest du sagen, wir sind heute beim Thema Bildungsgerechtigkeit besser aufgestellt als damals, oder ist es eigentlich schwieriger für viele junge Menschen geworden?
Wir sind sicherlich jetzt nicht schlechter als in den 70er Jahren, aber wir sind viel, viel schlechter, als wir sein könnten. Und es gab auch einen gewissen Rückschritt da. Es gibt den berühmten Bildungstrichter, der untersucht, wie viel Menschen aus Akademikerhaushalt versus einem nicht akademischen Haushalt landen letztlich an der Hochschule, an der Universität, an der Fachhochschule. Und das sind bei Akademikerkindern immer noch von 100 Akademikerkindern landen 80 am Gymnasium, 78 im Studium, während in einem nicht akademischen Haushalt das so ist, dass von 100 Kindern 46 am Gymnasium landen und nur 25 im Studium. Das hat verschiedene Gründe, aber Studienfinanzierung ist auch ein Grund davon, ein ganz, ganz wesentlicher. Ja, deswegen würde ich sagen, nein, dass das ursprüngliche Versprechen von BAföG, ein Studium scheitert nicht am Geld, das könnte ich heute nicht mehr so unterschreiben, dass das aktuell so gilt.
Woran scheitert es?
Na, wenn man nur auf die nackten Zahlen guckt, wenn knapp über 11% der Studierenden BAföG bekommen, dann könnte man jetzt sagen, und es gibt auch Menschen, habe ich auch schon gehört, in der Anhörung im Bundestag, im Wissenschaftsausschuss, die sagten dann, ja, der Bedarf ist doch gar nicht da. Wenn so wenig Leute BAföG kriegen, BAföG ist dafür Bedürftige da, dann scheint das nicht nötig zu sein. Und das ist natürlich ein völliger Fehlschluss. Das ist so ein bisschen, wir bemühen da gern die Analogie aus dem ÖPNV, aus dem öffentlichen Personennahverkehr. Wenn ich da irgendwo eine Verbindung habe, eine Bahn- oder Busverbindung, die eine ganz bescheuerte Taktung hat, die vom Service nicht anständig ist, wo es einfach nicht passt, dann steigen die Leute um aufs Auto, gezwungenermaßen, weil die müssen irgendwie hinkommen zum Job und sonst wohin. Dann würde auch niemand sagen, ja gut, der Bedarf ist scheinbar nicht da, sondern es ist völlig klar, dass das Angebot ist nicht so gut und so passend und so zielgenau zugeschnitten, dass es seinen Zweck erfüllt. Deswegen müssen die Leute sozusagen umsteigen auf Individualverkehr, aufs Auto, aufs Motorrad oder was auch immer. Ähnlich ist das beim BAföG. Wir haben, wenn fast 89% der Studierenden kein BAföG kriegen, sagt das sehr, sehr wenig aus über den Bedarf, aber sehr, sehr viel über das Angebot. Das passt einfach nicht mehr. Das ist aus der Zeit gefallen. Das müsste dringend einen Relaunch kriegen.
Warum erreicht BAföG denn heute nur noch so wenige Studierende?
Ein Punkt ist natürlich, dass die Bemessungsgrenzen, es geht ja um Elterneinkommen, wie viel dürfen die verdienen maximal, damit ich als Kind BAföG kriege, das wurde immer viel zu selten, viel zu gering und viel zu spät angepasst. Also das aufgrund der Inflation müsste es eigentlich da viel höhere Grenzen geben. Das heißt, ein größerer Pool von Menschen müsste den Anspruch haben, BAföG zu kriegen. Dann gibt es ein zweites, es sind drei Themenfelder. Das erste ist wichtig, sind die Grenzen. Das zweite ist Transparenz. Es gibt eine Studie von Fraunhofer und Max Planck, die sagen, dass viel mehr Leute BAföG in Anspruch nehmen könnten rechtlich, aber es nicht tun, weil sie mangelhaft informiert sind, weil die Transparenz einfach nicht da ist, weil sie nicht ganz verstehen, was da los ist und Angst haben vor Verschuldung. Das ist ein ganz bedeutsames Thema, also mangelnde Akzeptanz sozusagen von denen, die es haben könnten. Und das dritte ist der dritte Baustein, warum es gerade hakt, warum das so ein Problemfall ist, das BAföG. Das liegt einfach daran, dass es aus der Zeit gefallen ist vom Konzept her. BAföG geht immer noch von so einem Standardstudi aus, der direkt nach dem Abitur studiert, natürlich in Vollzeit, natürlich einen Präsenzstudiengang. Das ist nicht mehr so. Die Studierendenschaft wird immer bunter. Manche studieren eben berufsbegleitend, manche in Teilzeit, manche mit Kind oder mit Pflegeverantwortung für Angehörige. Es gibt so viele Varianten. Manche studieren nur erstmal ein Orientierungssemester, manche machen so diese berühmten CASDAS-Dinger, also Certificate of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies, so kleine Portionen. Und all das kennt BAföG nicht. BAföG kennt nur so ein Standardstudi. Sobald ich Teilzeit studiere, kriege ich kein BAföG mehr. Orientierungssemester machen viele Hochschulen, um Leute ranzuführen, gerade an MINT-Bereiche. Wahnsinnig wichtig, dass man sagt, du hast vielleicht noch gewisse Lücken in Mathematik, wir bauen dir Brückenkurse, wir kriegen dich da rein oder wir bieten dir verschiedene Sachen an. All das kennt BAföG nicht.
Und das ist wichtig, denn gerade im
Ja.
MINT-Bereich liegt die Abbruchquote bei um die 50%. Das muss man sich mal vor Augen führen.
Das sind total sinnvolle Maßnahmen, aber BAföG sagt, kennen wir nicht, gab es früher auch nicht. Und dieses gab es früher auch nicht, ist so ein Muster, was sich durchzieht. Oder anderes Beispiel, um die 12% grob studieren an einer privaten Hochschule. Das heißt, die zahlen Studiengebühren, nicht wenig, 300 oder mehr Euro pro Monat. BAföG fühlt sich dafür nicht zuständig. Eigentlich müsste ein staatliches Finanzierungstool genau da rein und sagen, das sind viele Bildungsaufsteiger, viele auch First-Generation-Students an privaten Hochschulen, die müssten Unterstützung kriegen, das Studium anzufangen und wir könnten als Staat eigentlich denen das vorfinanzieren, ist nicht vorgesehen.
Und da könnte man ja jetzt sagen, gut, wenn der Staat da einspringt, dann wird das Studium von den privaten Hochschulen einfach noch teurer angesetzt und daraus wird eine Geldnummer.
Glaube ich nicht. Es gibt ein sehr breites und gutes Netz an staatlichen Hochschulen in Deutschland, über 400, die fast alles anbieten, und zwar kostenlos für die meisten Studis, wenn es nicht gerade Weiterbildung ist. Das heißt, man hat immer so ein Rückfallnetz, wo man sagen kann, nö, ich kann auch anders, ich kann staatlich studieren. Das macht ja auch die breite Mehrheit. Der private Hochschulsektor ist ja viel kleiner als meinetwegen in den USA. Aber es gibt halt schon manche Angebote, wo private Hochschulen innovativer sind, witzige Studienfachkombinationen anbieten oder eben sehr flexibel sind, was Teilzeit angeht, neben Familienverpflichtungen und so zu studieren. Deswegen, das macht sie halt attraktiv, deswegen sind um die 12% da drin. Aber ich glaube nicht, dass die Preise anheben könnten dann, nur weil das ist nicht so wie bei manchen staatlichen Fördermaßnahmen, die versacken beim Benzinpreis oder so.
Okay, und du hast gerade schon die USA angesprochen. Jetzt wird ja häufig gesagt, ach Leute, stellt euch nicht so an, seid froh, dass ihr hier in Deutschland wohnt und dass Bildung schon in Form von BAföG und anderen Möglichkeiten erstmal überhaupt gefördert wird. Wenn man in die USA reinschaut oder rüberschaut, dann sieht man, wie sich da junge Menschen, ganze Familien verschulden und da geht es uns doch richtig gut, wird dann schnell gesagt. Wieso wirkt oder wieso zieht dieser Vergleich bei dir nicht?
Naja, es ist ein Körnchen Wahrheit drin. Natürlich geht es vielen Studierenden besser als amerikanischen Studierenden, die ein hohes Risiko auf sich nehmen, sich hoch verschulden und am Ende nicht wissen, was macht der Arbeitsmarkt eigentlich mit ihnen. Gerade jetzt in der Phase, wo in manchen Branchen Berufseinsteiger, Studienabsolventen mit dem Bachelor es gar nicht so leicht haben aufgrund KI, weil KI einfach manche Einstiegsstellen sozusagen ersetzt. Es gibt so, wenn man es ganz grob fasst, so zwei Grundlogiken. Das eine ist tatsächlich, was du gerade genannt hast, USA oder Großbritannien ist ähnlich. Man ist da bereit, sich für ein Studium individuell hoch zu verschulden. Das ist einfach begriffen. Ein Studium ist eine private Investition in mein eigenes Leben. Dafür nehme ich Geld auf. Punkt. Das Gegenteil, andere Extreme sind so nordische Staaten. Die sagen ja, Studienfinanzierung liegt die Verantwortung eher beim Staat. Wir wollen ja viele Absolventinnen haben, wir wollen die Fachkräfte von morgen haben. Deswegen versorgen wir Studis, ja, elternunabhängig auch mit einem staatlichen Zuschuss. Der wird noch ein bisschen höher, zum Beispiel in Dänemark, auch wenn man auswärts wohnt. Schweden macht das ähnlich. So, das ist als staatliche Aufgabe begriffen, weil es einfach der Gesellschaft dient. In Deutschland sind wir sozusagen ziemlich genau in der Mitte. Und eigentlich, muss ich sagen, sind wir da gar nicht ganz falsch platziert. Das ist ja auch irgendwie ein Mischmasch aus persönlichem Risiko und persönlichem Vorteil versus gesellschaftlichem Interesse und eben auch gesellschaftlichem Investieren in Menschen. Ich finde das gar nicht so ganz schlecht, uns da aufzuhalten zwischen diesen beiden extremen Positionen. Aber, und es kommt wieder ein großes Aber, wir nähern uns dann doch eher so schleichend USA und Großbritannien, weil aktuelle Debatte um BAföG zeigt ja, dass die aktuelle Regierung nicht gewillt ist, da eine große Reform auf die Beine zu bringen. Und selbst eine kleine Reform, wo es nur um die Bemessungsgrenzenhöhen, um die Förderhöhen geht, selbst das kriegen die gerade nicht auf die Reihe. Das heißt jetzt etwas überspitzt gesagt, man nimmt wissentlich in Kauf, dass die Studienfinanzierung immer mehr eine Privatsache wird. schon jetzt arbeiten 2/3 der Studis nebenbei. Ungefähr 90% werden von Eltern finanziert. Die anderen Instrumente, die es gibt für Studienfinanzierung, wie Kredit, Stipendium und Co., erleben keinen Aufwuchs. Das heißt, all das, was BAföG nicht mehr hinkriegt, wird kompensiert durch Elternunterstützung und durch Nebenjob. Und das kann es nicht sein, weil das gefährdet wieder die Gerechtigkeit in der Bildung, die Willy Brandt damals angeprangert hat oder verändern wollte. Wir haben aber diese klammheimliche Verschiebung durch ein Durchsacken der BAföG-Förderquoten über die Jahre. Das sinkt seit über 10 Jahren. Und da, weil die Regierung nicht gegensteuert und noch schlimmer, weil ich erkenne noch nicht mal auf Bundesebene irgendeinen, der sich als Treiber für das Thema wirklich aus dem Fenster lehnt in der Regierungskoalition. Und das macht mir die Sorge, dass es dann doch eher in die eine Richtung wieder geht, Richtung USA, Richtung Großbritannien, persönliches Risiko, Abhängigkeit vom Wohlwollen und vom Geldbeutel der Eltern oder von der Möglichkeit, einen Nebenjob zu haben. Das kann es nicht sein.
Und Doro Cebe hatte ja zumindest eingangs gesagt, in Bildung investieren zu wollen und das als ganz großes Thema zu sehen. Ist es jetzt einfach den Umständen geschuldet, dass wir generell haushaltsmäßig sparen müssen? Oder warum wird dieses anfängliche Versprechen dann doch nicht eingehalten? Was denkst du?
Warum das so ist, es gibt immer einen Grund, irgendwas nicht zu fördern, aber ich halte es hier mit Kennedy, der hat gesagt, John F. Kennedy hat gesagt, es ist nur eine Sache teurer, als in Bildung zu investieren, das ist nicht in Bildung zu investieren. Derzeit werden viele Sachen erreicht in der Politik, die auch Geld kosten, BAföG nicht. Und das sagt eine Menge aus, weil es eben offenkundig nicht Prio Nummer A ist. Ich finde das sehr bedauerlich, ich finde das falsch und ich finde gerade eine Frau Beer als Bundesministerin, die zuständig ist, sollte für das BAföG kämpfen. Was sie da vor kurzem gesagt hat, es sei kein Drama, wenn Studierende arbeiten, verkennt völlig die Realität. So einfach ist das nicht, weil die Studiengänge sind nun wirklich nicht dafür ausgelegt, dass man nebenbei arbeitet. Nicht alle, manche privaten, wie gesagt, manche an staatlichen sind auch flexibel. Es gibt Fächer, da kann ich kaum nebenbei arbeiten. Das ist vor allem Jura, es ist Medizin. Und da droht das einfach, dass das, ich nenne das so schön, die vererbten Fächer. Wenn der Vater Arzt ist, kann ich auch studieren, weil der Vater genug Geld auf dem Konto hat. Oder wenn mein Vater Notar oder Anwalt ist, dann werde ich es mir auch leisten können. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Oder dass viele Studierende überlegen, kann ich überhaupt eigenständig wohnen am Studienort meiner Wahl, wo mein Studienfach genau das bietet, was ich will. Viele bleiben eher zu Hause, weil da der Kühlschrank voll ist, weil das WLAN stabil ist. Also, ich erkenne gerade leider keine Ambitionen, was ein Stück weit heißt, es ist der aktuellen Regierung ziemlich egal.
Inwiefern hat sich dann die soziale Zusammensetzung der Studierendenschaft in den letzten Jahrzehnten verändert, würdest du sagen? Also, wenn es tatsächlich in den 70er Jahren noch eine Vollförderung war, konnte ja tatsächlich jeder an die Uni. Haben wir jetzt das Bild, dass es tatsächlich ja mehr diese vererbten Studiengänge sind oder beziehungsweise junge Menschen, deren Eltern schon studiert haben, gutes Einkommen haben, dass es die sind, die an die Uni gehen?
Wir haben immer noch eine große Ungleichheit, eine Ungerechtigkeit. Es ist ein bisschen schwer, das über die Langfristschiene zu vergleichen, was einen ganz trivialen Grund hat, weil inzwischen ja auch sagen die Zahl der Eltern ohne akademischen Hintergrund gesunken ist. Das ist ja eine Folge des Bildungsaufstiegs auch oder des Erfolges in dieser langen Periode, wo das schon jetzt als Ziel der Politik ausgegeben worden ist, dass auch immer mehr Eltern eben einen akademischen Hintergrund haben. Deswegen kann man es nicht so vergleichen, weil die Grundgesamtheit ist quasi eine andere. Aber wir haben trotzdem noch sehr, sehr viel zu tun. Das sagt ja der Bildungstrichter, den ich eben zitiert habe. Das macht ja sehr deutlich, dass es immer noch abschreckende Effekte gibt und Hürden und Wände, Mauern, die nicht überwunden werden können, so einfach. Man sieht das noch stärker bei Stipendien übrigens, die auch noch ungleichgewichtiger sind, wer da präferiert, gefördert wird.
Passt ja, weil eigentlich sollten sich ja Stipendien an diejenigen richten, die es auch finanziell wirklich brauchen.
Korrekt. Es ist einfach ein Stück weit auch, das sind weiche Faktoren. Wer wird angesprochen von den Werbemaßnahmen der entsprechenden begabten Förderwerke? Wer sieht in sich selber die Chance, da gefördert zu werden? Wer hat eher ein zurückhaltendes Selbstbild? Das Stichwort Habitus dann mit drin. Wo werde ich angesprochen, gefördert von ProfessorInnen, die sagen, ich sehe dich da, ich schlage dich vor, ich helfe dir beim Antrag. Das sind so alles so Faktoren. Es geht auch anders, wenn man das Deutschlandstipendium zum Beispiel nimmt, das wird oft kritisiert. Was die aber richtig gut gut machen beim Deutschlandstipendium ist, die definieren Leistung nicht nur über Noten. Und das machen manche begabten Förderwerke auch, hängen es aber nicht so an die große Glocke. Leistung ist beim Deutschlandstipendium so definiert, dass es auch sein kann, das Überwinden einer biografischen Härte zum Beispiel oder eben auch aus einem nicht so ganz einfachen Herkunftshaushalt zu kommen, das wird auch schlicht und einfach als Leistung gewürdigt. Und das finde ich klasse, das finde ich sehr ermutigend, weil es eben auch Türen öffnet.
Und jetzt will ich dich noch mal ein bisschen pieksen. Wenn wir uns den
Ja.
aktuellen Arbeitsmarkt anschauen, dann sehen wir ja, dass wir da ein Passungsproblem haben, das oder ein Matching-Problem, dass ganz viele, gerade junge Menschen, die von der Uni kommen, Probleme haben, einen Job zu finden. Gleichzeitig sind andere Stellen ausgeschrieben, die gerade auch eigentlich einen Ausbildungsberuf beinhalten. Jetzt ist meine Frage, ist es denn überhaupt noch das Ziel, dass so viele Menschen studieren, oder sind wir jetzt an dem Punkt in Deutschland, dass wir eine Überakademisierung erreicht haben und eigentlich dringend in das Thema Ausbildung investieren müssten, weil der Arbeitsmarkt da einfach einen größeren Bedarf hat?
Ob er einen größeren Bedarf hat, weiß ich nicht, aber hat er auch einen Bedarf? Deswegen wäre meine Antwort ungewöhnlich diplomatisch. Wir müssen das eine tun, aber das andere nicht lassen. Der Staat hat da auch wenig mit zu steuern, finde ich. Das ist die Entscheidung der Einzelnen. Wir leben in einem freien Land, wo jeder sich entscheiden kann für ein bestimmtes Studienfach oder für eine Ausbildung. Und das ist großartig. Ich habe auch drei Kinder, zwei studieren, der dritte macht jetzt eine Ausbildung. Ich finde das klasse, weil es für ihn richtig ist. Für den wäre ein Studium gar nichts. Der hat nicht mal Lust auf Abitur. Und deswegen unterstütze ich das total. Wir haben Fachkräftemangel in beiden Bereichen, im akademischen Bereich, als auch im Bereich der Berufsausbildung. Und das muss einfach, das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Immer mehr verbinden das ja auch gerne, machen zum Beispiel nach einer Ausbildung noch ein Studium oder nehmen ein duales Studium auf, wo man entsprechend auch Praxisanteile hat. Da muss man sehr geschmeidig bleiben und einfach den Menschen die Wahl überlassen. Und zum Anfang deiner Frage zurückzukommen nochmal, ein Studium ist ja nicht immer auch mit Blick auf eine bestimmte, weil du sagst, es gibt oft Probleme, den Job zu finden am Anfang. Die wenigsten Studiengänge zielen ja exakt auf ein enges Berufsfeld und alles andere ist undenkbar. Ich würde provokativ sagen, ein Studienabschluss zertifiziert dir, du hast durchgehalten. Du bist in der Lage, ein Studium bis zum Ende zu machen, die Anforderungen zu erfüllen, was weiß ich, irgendeine Abschlussarbeit zu schreiben. Punkt. So, und was dann kommt, ist nochmal ein neues Kapitel. Du kannst das dann fortsetzen, kannst nach dem Bachelor einen Master dranhängen, kannst am Ende promovieren, kannst aber nach dem Bachelor in den Beruf gehen, kannst die Branche wechseln, kannst irgendwo quer einsteigen. Da ist so viel möglich, selbst Richtung Lehramt und Co. Und das finde ich eigentlich total sympathisch, dass man sagt, das ist eine Reifephase im Leben, wo ich auch fachlich was lerne, ganz viele Soft Skills auch lerne, Future Skills nennt man die ja heute. Alles im Gesamtbild, ich bin einfach ein paar Jahre reifer geworden und gucke dann, was interessiert mich jetzt? Muss ich dafür was lernen noch? Mache ich irgendeinen Quereinstieg oder setze ich meine Linie linear fort? Alles möglich, alles denkbar. Und da muss man auch ein bisschen entspannt bleiben. Viele denken ja auch, wenn sie anfangen zu studieren, ich lege mich fest für mein Leben. Oder wenn ich eine Ausbildung mache. Wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, ich komme am Ende nicht mehr ins Studium rein. Quatsch, es gibt so viele Querverbindungen, Abkürzungen, Querfeldeinwege inzwischen. Das ist sehr viel flexibler geworden als noch vor 5 oder 10 Jahren.
Kommen wir mal zu den Lösungen. Was müsste denn jetzt passieren? Also, welche Stellschrauben müssten wir drehen, damit es besser wird? Wären es die höheren Fördersätze, höhere Freibeträge, mehr Wohnkostenzuschüsse, weil das Thema Wohnen ja auch ein ganz zentraler Painpoint von Studierenden ist? Oder wie könnte man quasi den Empfängerkreis ausweiten?
Alles, genau, alles
Alles.
genannte, alles von dir genannte. Wir haben eben drei Probleme gehabt. Einmal die Fördersätze und Bemessungsgrenzen, zweitens Transparenz und drittens sozusagen die Zeitgemäßheit. Und alles drei muss verbessert werden. Was die Fördersätze und sowas angeht, das muss einfach kontinuierlich erhöht werden. Das ist ja auch angedacht mit der Orientierung an der Grundsicherung langfristig. Ist jetzt leider auf die lange Bank geschoben, muss kommen, wird hoffentlich auch noch kommen, auch wenn es jetzt eigentlich schon wirklich spät ist. Also das muss umgesetzt werden. Zweitens, Transparenzfrage. BAföG hat gerade nicht den besten Ruf, wenn man ehrlich ist, weil es einfach für so wenige Erfolgsgeschichten heutzutage steht. Deswegen muss man da ein Stück weit auch an der Transparenz, an der Durchschaubarkeit, auch an der Kommunikationsbotschaft arbeiten. Ich verweise mal gern darauf, wie viele Ansätze zur Studienfinanzierung es gibt hier seitens des Staates. Es gibt BAföG, es gibt den KfW-Studienkredit, es gibt den Bildungskredit, es gibt das Deutschlandstipendium, Aufstiegsstipendium, es gibt die Begabtenförderwerke, habe ich schon genannt, 13 Stück. Also 6, 7 verschiedene Instrumente und kein Mensch blickt durch. Wenn ich das eine nehme, kann ich das andere auch? Kann ich neben dem noch arbeiten oder neben dem anderen? Oder was muss ich wie zurückzahlen? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und da wünsche ich mir ein integrierteres System. Ich träume immer noch von einer, ich nenne das die Bundesstudienförderung, weil es ein bisschen eingängiger und positiver klingt als Bundesausbildungsförderungsgesetz. Die Bundesstudienförderung, die am liebsten hätte ich das so, dass das Kindergeld, was derzeit die Eltern kriegen, direkt an die Studis ausbezahlt wird, wenn sie 18 sind, dass sie dann einen Förderzuschuss kriegen, wie jetzt das BAföG das umsetzt, und dass sie drittens die Option haben auf ein zinsfreies oder zinsgünstiges Darlehen jeder Studi, zum Beispiel für Studiengebühren an privaten Hochschulen, zum Beispiel für Auslandsaufenthalte, zum Beispiel für ein längeres Studium oder für ein weiterbildendes Studium. Das wäre ein Modell, was jeder versteht, weil es stellt klar, ein Studium ist jedem möglich, unabhängig vom Portemonnaie der Eltern. Und drittens, nein, das war schon drittens, das war das Konzept, genau. Also wir haben die Höhen, wir haben die Transparenz und wir haben die Zeitgemäßheit. Das drei muss passieren, aber wenn Sie mich fragen, wie optimistisch sind Sie, oder wenn du mich fragst, wie optimistisch bist du, dass das kommt, oh, ich sehe gerade ein bisschen schwarz, weil wer tritt dafür ein? Frau Beer ist es gerade nicht.
Was glaubst du denn, ist jetzt der realistischste Reformvorschlag, der jetzt tatsächlich von dieser aktuellen Regierung auch gut umsetzbar wäre?
Das ist das, was Sie eigentlich versprochen haben im Koalitionsvertrag: die Wohnkostenpauschale erhöhen, den Grundbedarf erhöhen, die Freibeträge erhöhen. Das ist das absolute Minimum. Und selbst das, Stand jetzt, kommt erstmal nicht, was ich dramatisch finde. Das ist wirklich das Kleinste, was Sie tun können und müssen. Und selbst das kriegen Sie nicht hin. Ich bin
Die
etwas frustriert.
Wohnkostenzuschläge reichen, glaube ich, nur in zwei deutschen Städten, in Ostdeutschland tatsächlich aus, und in allen anderen Studierendenstädten reichen die nicht aus.
Genau, und man kann ja nicht allen empfehlen, dann geh eben nicht nach Hamburg und München, dann geh nach Siegen oder nach Ostdeutschland oder sowas. Das ist auch keine Lösung, weil man peilt eine Hochschule ja bewusst an, weil man sagt, das ist das, die machen das so, wie ich es brauche. Ja, da muss auf jeden Fall die Erhöhung kommen. Die angedachte ist ja auch das Minimum. Man könnte mehr auffangen durch meinen Vorschlag der Bundesstudienförderung mit einem zinsfreien Darlehensanteil optional. Da könnte man zur Not das ein Stück weit. Es muss ja nicht alles der Staat bezahlen. Auch wenn ich sage, ein BAföG müsste eigentlich auch Richtung Weiterbildung gehen. Auch das sehe ich nicht als 100% Staatförderung oder 50%. Das kann auch zur Not abgefangen werden mit dem Darlehen, mit dem Kredit, mit höherem Eigenanteil. Aber es muss möglich sein, verlässlich, belastbar.
Sag mal, wo liegt der aktuelle Zins für Studienkredite? Liegt er immer noch bei ungefähr 3%? 3,5% lag der ja zwischendurch?
Ah, nein, 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 da sind wir weit von entfernt. Also der beliebteste ist ja immer noch KfW-Studienkredit, über 6%, 6,3%. Er war zwischendurch, ja, das ist, und wir reden von dem Angebot, was in der Corona-Zeit kurz eine Nullzinsphase hatte und danach knapp bei 9% war, was einen großen Aufschrei verursachte. Ja, also das ist keine Alternative.
Das
Deswegen.
ist nämlich ja tatsächlich langfristige Verschuldung, weil, also.
Definitiv. Da muss ich jeden Cent zurückzahlen, und zwar mit Zinsen. Nein, es gibt ein paar Sachen, die besser sind. Bildungskredit vom Bundesverwaltungsamt, knapp über 3% Zinsen, gilt aber nur für maximal 2 Jahre und maximal 300 € im Monat. Kann also auch nur so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein sein. Nein, die Studierenden flüchten eben auch nicht in den Kredit. Das wäre auch nicht gut, sondern sie gehen einfach schlicht einfach arbeiten. Deswegen, ich habe mal die These gesagt, die größte Reform für Studis der letzten 15 Jahre ist keine BAföG-Reform gewesen, sondern die Erhöhung des Mindestlohns.
Crazy. Ja. Ulrich, ich danke dir für dein Wissen und vor allem für deine konkreten Ansätze und bin gespannt, ob und was davon noch umgesetzt wird. Die Dinge, die du jetzt gerade erwähnt hast, wo sich die Zuhörenden vielleicht einen besseren Studierendenkredit suchen könnten, welche Stipendien vielleicht auch ganz gut sind, die werde ich auf jeden Fall nochmal in den Show Notes verlinken, und auch dein LinkedIn-Profil werde ich dort verlinken, falls es noch die eine oder andere Rückfrage an dich gibt. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir eine gute Woche.
Ich dir auch. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht, Ronja. Danke.